Ich freue mich. Ich freue mich, euch zu sehen. Vor einigen Jahren, vor vielen Jahren will ich sagen, saß ich da und Brüder haben eine Einleitung gemacht und ich hörte zu. Und ich muss ehrlich sagen, eins ums andere Mal dachte ich in meinem Herzen, lieber Bruder, hättest du den Vers auch noch gelesen oder hättest du das noch bedacht oder musste ich mich da vor Gott immer prüfen, dass ich mich da nicht überhebe. Und manchmal dachte ich, wenn ich jetzt nach vorne gehe und predige, eins ums andere Mal wird es wahrscheinlich genau das Gegenteil sein, was wir beide gesagt haben. So gab es eine Zeit. Heute ist es so, ich sitze da, ich höre die jungen Brüder und denke, muss ich überhaupt nach vorne gehen? Es ist nur alles gesagt und alles in einer herrlichen Art und Weise. Und das bewegt mich, das macht mich sehr, sehr froh. Und ich denke, okay, ist doch fertig. Wir haben es gehört und mittlerweile können die Brüder das weit besser und kürzer machen, als ich es kann. Also das, was ich für länger brauche, die kriegen das in ein paar Minuten gesagt. Ich staune darüber. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und ihr habt euch auf den Weg gemacht. Und wir wollen die Zeit auch nutzen und uns dem Wort Gottes noch einmal zuwenden. Wir wollen wieder das herrliche Markus-Evangelium aufschlagen in Kapitel 9 und das dritte Mal uns diesem Abschnitt zuwenden, der Verklärung Jesu, der Ereignisse, die auf diesem Berg stattgefunden haben. Markus Kapitel 9, ich würde gerne euch jetzt die Verse 9 bis 13 vorlesen. Die sind der Gegenstand der heutigen Predigt. Und als sie vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, was ist das aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihn getan, wie sie wollten. So wie über ihn geschrieben steht. Liebe Geschwister, dieser Text ist kein einfacher Text. Es gibt leichtere Texte, einfachere Texte zum Verstehen. Manche Bibeltexte muss man lesen und eigentlich nicht mehr viel groß sagen. Eigentlich ist die Botschaft sehr klar. Aber dieser Text gehört nicht so zu solchen Texten, die auf ersten Blick und sofort einsichtig sind. Das ist kein einfacher Text, ein sehr tiefer Text, aber genauso auch ein sehr, sehr grundlegender Text. Und ich muss ehrlich sagen, es drückt ein tiefes Verlangen oder tiefes Anliegen meines Herzens und in meinem Dienst in der Lehre. Diese Verse drücken das aus, wofür mein Herz schlägt und was mein Anliegen in der Verkündigung ist. Und in diesem Text geht es darum, wie verstehen wir die Bibel eigentlich? Wie lesen wir eigentlich die Bibel? Wie deuten wir die Bibel? Und hier gibt Jesus uns eine Anweisung, nicht nur uns, in erster Linie seine Jüngern, aber auch uns, und zeigt uns, wie wichtig ist, dass wir ein klares, richtiges Verständnis der Schrift, vor allem der Propheten, von Mose und den Propheten haben. Und welche Auswirkungen es hat, wenn wir das nicht richtig verstehen. So, diese Stelle oder diese Verse drücken wirklich ein tiefes Anliegen für mich aus. Und ich weiß genauso, dass der Herr die Augen dafür öffnen muss, dass der Herr die Ohren dafür öffnen muss. Und ich will bitten, dass wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Und ich will mit euch beten, und dazu bitte ich euch nochmal aufzustehen. Lasst uns das den Herrn erbitten, dass er uns diese Verse öffnet. Weil wir das glauben, dass es dein Wort ist, das du uns gegeben hast. Und weil wir auch glauben, dass dein Wort Geist ist. Und dass wir auf deinen Geist angewiesen sind, dieses Wort zu verstehen. Denn Geistliches muss geistlich gedeutet werden. Herr Jesus Christus, schenke uns Ohren zu hören, wie Jünger hören müssen. Bitte, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen, wie deine Jünger sehen sollen. Herr, lehre du auch an diesem Morgen uns dein Wort und öffne uns dein Wort, damit wir sehen und verstehen, hören und hören. Ich bitte dich, Herr, schenke dieses Wunder, schenke Gnade in diesem Erklären dieses Textes, der nicht so einfach ist. Und schenke Erkenntnis darin. Ich will das bitten auf Grundlage deiner Gnade, auf Grundlage deiner Treue, auf Grundlage deines Erlösungswerks und deiner Liebe zu uns und deines Versprechens, dass du deine Gemeinde in alle Wahrheit leiten wirst. So hoffe ich und rechne damit. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir sind an dieser Stelle, an der die Jünger jetzt den Rückweg von diesem Berg auf sich nehmen. Sie steigen vom Berg herab. Was ist eben vorher passiert? Dieses unglaubliche, großartige, herrliche Wunder. Sie haben Jesus in verklärter Weise gesehen. Sie haben nicht nur Jesus gesehen, sie haben auch Mose gesehen und sie haben auch Elia gesehen. In erstaunlicher Weise haben sie sie erkannt. Deswegen bin ich tief davon überzeugt, wenn wir im Himmel ankommen, werden wir auch Mose erkennen und auch Elia erkennen und alle anderen werden wir auch erkennen. Ein tiefes Geheimnis, aber wir werden es tun. Also sie haben sie erkannt, sie haben in einer herrlichen Art und Weise gesehen und sie haben noch Größeres erlebt, wenn wir uns das daran erinnern. Sie haben leibhaftig die Stimme Gottes gehört. Gott hat zu ihnen geredet. Das sind viele Dinge, die sie da erlebt haben. Wie kamen sie zu diesem Privileg? Wie kamen sie zu diesem Vorrecht? Wie kamen sie dazu, dass sie das erleben sollten und dürften? Jesus hat, obwohl er so viele Zeichen und Wunder getan hat und sich ihnen in dieser Weise offenbart hat, hat weder das Volk noch die Jünger seine Herrlichkeit erkannt. Sie verstanden nicht, wer er ist und sie verstanden nach wie vor nicht, warum er da ist und was er tut. Und um ihnen zu zeigen, was notwendig ist, hat er ihnen zwei wichtige Wunder getan und ihnen gezeigt. Er hat einem Taubstummen die Ohren geöffnet und einem Blinden die Augen geöffnet, um zu zeigen, das ist notwendig, damit ihr mich erkennt. Gerade das letzte Wunder hat er in zwei Schritten getan, um genau diese Wahrheit deutlich zu machen. Ich werde euch Stück für Stück in die ganze Wahrheit leiten. Ihr werdet einen Lernweg mit mir gehen und ihr werdet anfangen, unscharf alles sehen, aber es wird immer schärfer und immer klarer werden und ich werde meine Hand an eure Augen legen, ich werde meine Hand an eure Ohren legen und ihr werdet mehr und mehr erkennen, wer ich bin und was ich tue, beziehungsweise was ich getan habe. Das ist der Zusammenhang. Und dann schenkt Jesus den ersten Schritt den Jüngern. Und Petrus natürlich als der Erste allen voran, gibt dieses Bekenntnis und diese Erkenntnis, die Gott ihnen schenkt. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Sie dürfen das erste Mal geöffnete Augen haben. Und sie bekommen geöffnete Augen und sehen Jesus als den Christus. Aber das ist noch sehr unscharf, was sie sehen. Sie erkennen ihn, aber noch nicht genau. Und nachdem Jesus Jesus anfängt, ihnen zu lehren, was er jetzt nämlich tun muss, wozu er in diese Welt gekommen ist, dass er leiden, dass er verleumdet und verspottet wird, dass er sterben muss und dass er auch auferstehen muss, als er ihnen ganz offen diese Dinge sagt, können sie damit nichts anfangen. Es ist so unscharf, ihr Verständnis über den Messias, ihr Verständnis über den Willen Gottes ist so unscharf, obwohl sie die Erkenntnis und den Glauben an Jesus haben, verstehen sie immer noch nicht. Sogar gehen sie sogar so weit, dass ihr Verständnis von der Schrift und ihr Verständnis von Christus so entgegengesetzt dem ist, was Jesus ist, dass als Jesus das lehrt, die Jünger total entrüstet sind. Und Petrus wiederum einmal eins ums andere Mal ergreift die Initiative und fühlt sich verantwortlich, Jesus zu tadeln. Er nimmt Jesus beiseite und sagt, Jesus, das ist nicht richtig. Du bist nicht deswegen hergekommen. Du bist doch nicht gekommen, um zu leiden. Du bist doch nicht gekommen, um verworfen zu werden. Du bist doch nicht gekommen, um zu sterben. Und von was für einer Auferstehung redest du überhaupt? Und er sagt, das widerfahre dir bloß nicht. Wir haben ein ganz anderes Verständnis, was du tun willst. Wir warten schon die ganze Zeit, dass du endlich das Reich aufrichtest, dass du dich auf den Thron Davids setzt, dass du die Feinde vertreibst und dass du endlich das Reich Gottes einläuterst. Wir erwarten die Herrlichkeit und du redest von Leiden. Wir erwarten Sieg und du redest von Niederlage. Das passte nicht in ihr Verständnis, damit konnten sie den Messias, den Christus. Und dieses Verständnis konnten sie nicht in Einklang bringen und sie wehrten sich mit Händen und Füßen dagegen. Das geht gar nicht. Jesus musste Petrus sehr scharf tadeln. Und weil er Jesus wusste, wer gerade Petrus da instrumentalisiert. Und das ist der Grund, warum Jesus es für wichtig hält, zu sagen, okay, Freunde, darf ich so sagen, dann gehen wir mal zum Papa. Wollt ihr mir nicht glauben? Okay, ich nehme euch mit. Und er nimmt sie zum Papa, zu seinem Papa und sagt, hört ihr nicht auf mich, hört bitte auf Papa. Und er nimmt sie auf den Berg und der Papa kommt. Der Herr, der Vater kommt. Und Vater sagt den Jüngern, auf ihn sollt ihr hören. Das ist der Grund, Jesus nimmt die Jünger mit und er sagt, er beginnt sie zu lehren, sie verstehen es nicht. Und bevor er sie nochmal lernen wird und nochmal erklärt und tiefer in das Verständnis führt, holt er das Zeugnis des Vaters und sagt, der Vater sagt, ihr sollt hören. Das ist sehr wichtig. Warum, liebe Geschwister, man könnte sagen, die haben doch an Jesus geglaubt, reicht doch, ist doch genug. Hauptsache, sie glauben an Jesus, oder? Wenn es genug wäre, wenn man sagt, ja, das ist doch für Theologen, das sind für die, die so spitzfindig sind, das sind halt für die Bibelleser, das sind die für die Neugierigen. Aber wir, wozu? Das sind für die Jungen, die sind noch fit im Kopf. Wozu sich damit beschäftigen? Wir glauben doch an Jesus, dass er der Christus ist. Genug? Liebe Geschwister, wenn Jesus es für notwendig hielt, dass die Jünger da nicht stehen bleiben, sondern dass sie das Zeugnis vom Vater hören und nicht nur vom Vater, sondern von Mose und Elia und sagt, bitte hört auf ihn, dann ist es sehr wichtig, was hier passiert. Es ist grundlegend, was hier passiert. So gibt der Vater dieses Zeugnis, auf ihn sollt ihr hören. Warum? Weil die Jünger zu diesem Zeitpunkt kein richtiges Verständnis von Christus haben. Sie wissen, er ist es, aber sie können sein Werk und das, was er tut und wie er es tut, überhaupt nicht einordnen, überhaupt nicht verstehen. Wir sind jetzt an diesem Punkt. Wir sind an diesem Punkt und das führt uns gerade zu Vers 9. Jetzt hören Sie, auf ihn sollt ihr hören. Sie steigen vom Berg herab, beziehungsweise ich möchte mit euch, warum ist es so entscheidend, wenn die Jünger kein klares Verständnis von Christus haben, von seiner Person und von seinem Werk, können sie kein klares Zeugnis von Jesus in dieser Welt ablegen. Und darum müssen sie da hineingenommen werden. Die drei, die geben es an die 12 weiter, beziehungsweise an die restlichen, die wiederum gehen hinaus in die Welt und verkündigen es, um ein richtiger Zeuge in dieser Welt von Jesus Christus, vom Evangelium zu sein. Dann brauchen wir ein klares Verständnis vom Evangelium. Und damit wir ebenfalls ein klares Verständnis des Evangeliums, und zwar von der Schrift haben, ist es gut, wenn wir von den Jüngern lernen, beziehungsweise von Jesus lernen, wie er seine Jünger lernt. Und wir gehören zu seinen Jüngern. Also gilt der Text auch uns. Ich möchte diese Verse in drei Teile einteilen, so einfach wie es nur geht. Keine spektakuläre Gliederung, keine Punkte, die man sich extrem merken muss. Das Erste, was wir haben ein Gebot Jesu. Ein bekanntes Gebot. Ihr sollt nichts erzählen. Dann haben wir eine merkwürdige Frage. Warum sagen die Schriftgelehrten, Elia muss zuerst kommen? Und dann haben wir eine erstaunliche Antwort. Ja, richtig, Elia muss zuerst kommen, aber. So, wir haben ein Gebot, wir haben eine Frage und wir haben eine Antwort. Sehr easy, sehr einfach, die Gliederung von diesem Text. Lasst uns gemeinsam diese drei Punkte kurz miteinander anschauen. Also, zuerst das Gebot, Vers 9. Und als sie vom Berg herabgestiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Es war kein leichter Abstieg von diesem Berg, den die Jünger jetzt vor sich hatten. Nicht, obwohl es bergab ging. Ja, eigentlich läuft es dann einfacher. Aber dieser Abstieg war alles andere als leicht. Denn sie hatten dann viel zu verarbeiten. Gerade haben sie diese Dinge erlebt, Könnt ihr euch vorstellen, die Eindrücke, die sie haben. Sie müssen das Ganze irgendwie einordnen. Sie haben Mose gesehen, sie haben Elia gesehen. Sie haben die Stimme Gottes gehört. Da ist einiges zu verarbeiten. Sie steigen also herab. Aber das Eigentliche, was sie beschäftigt, ist, dass Jesus gesagt hatte, nicht weiter sagen, ehe der Sohn des Menschen nicht aus den Toten auferstanden ist. Und sie steigen herab und denken darüber nach, was meint er damit? Und hier kommen wir an den Punkt, und ich habe diese Predigt überschrieben, was sie hören sollten. Gerade auf dem Berg hat Gott zu ihnen gesagt, dieses, mein lieber Sohn, auf ihn hört. Jetzt bekommen sie die erste Lektion, was sollen sie eigentlich hören? Sie steigen herab und jetzt hören sie was von Jesus. Und das Erste ist, sie müssen sofort das anwenden, auf ihn hört. Was haben sie denn gehört? Oder auf was sollen sie hören? Jetzt beginnt Jesus sie zu lehren. Und das Erste, was er sagt, bitte sagt es nicht weiter, nicht nur bitte, sondern ihr sagt es nicht weiter, ehe ich nicht aus den Toten auferstanden bin. So, und sie steigen herab und denken darüber nach und überlegen das und fragen sich, was soll das? Wir verstehen mittlerweile, warum Jesus das gebot. Warum Jesus gesagt hat, sie sollen nicht erzählen. Das ist nichts Neues gewesen. Das hat er mehrere Male schon vorhin auch schon gesagt. Darüber haben sie sich dann noch keine großen Gedanken gemacht. Das war auch noch nicht die Frage, die sie sich gestellt hatten. Jesus hat ihnen immer wieder gesagt, wenn ein Wunder getan, erzähl es nicht, erzähl es nicht, erzähl es nicht. Wir wissen mittlerweile, warum er es getan hat, weil das Werk Jesu noch nicht vollendet war. Die Menschen, die Jünger, nicht mal alle Jünger hätten das vertragen können. Jesus nimmt nur 3 mit. In dem Moment, wo sie das sehen können, gesehen hätten, wie Petrus, die hätten ihre Hütten da bauen wollen und nie weggehen wollen. Die würden nie etwas anderes haben wollen, geschweige Leiden, geschweige Kreuz und all das. Nein, hier Hütten bauen, hier bleiben, das war's. Sie wären nicht in der Lage, das einzuordnen. Das Erlösungswerk ist noch nicht vollkommen und jede Botschaft wäre ein verkürztes Evangelium. Und die Botschaft des Evangeliums, der Notwendigkeit des Leidens und des Sterbens für Menschen, die wäre gar nicht da und somit hätten wir gar kein Evangelium. Also es ist noch nicht vollbracht. Und darum sagt Jesus, noch nichts sagen, aber das ist kein generelles Verbot. Jesus sagt nicht, erzähl es niemals jemandem, sondern er sagt, es ist nur für eine Zeit. Jetzt dürft ihr es noch nicht sagen, bis etwas Entscheidendes passiert und dann dürft ihr es erzählen. Er sagt, ehe der Sohn des Menschen nicht aus den Toten auferstanden ist. Also wenn Jesus auferstanden ist aus den Toten, dann sollt ihr es erzählen, davor aber nicht. Das heißt, wenn das Erlösungswerk vollbracht ist, dann könnt ihr von diesem Zeugnis geben, vorher nicht. Der Punkt ist aber der, dass die Jünger das überhaupt nicht verstanden haben, was er damit meint. Die Frage, was haben sie da nicht verstanden? Also das ist erstmal das Gebot. Nicht sagen, kein grundsätzliches Verbot, sondern ein Gebot bis zu diesem Zeitpunkt. Damit können die Jünger noch nichts anfangen, sie können es noch nicht einordnen. Das führt uns zu den Versen 10 bis 11. Heute will ich es wie die jungen Brüder tun, schnell sein. 10 bis 11, jetzt kommen wir zu der merkwürdigen Frage. Sind aber noch nicht am Höhepunkt dieses Abschnittes, aber jetzt kommen wir zu dieser merkwürdigen Frage. Ich lese 10 bis 11. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, was ist das aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Auf den ersten Blick merkwürdig. Was ist ihre Diskussion gewesen? Was wollten sie verstehen? Was ist das aus den Toten auferstehen? Und welche Frage stellen sie an Jesus? Was ist mit dem Elia los? Wieso muss Elia zuerst kommen? Merkwürdig auf den ersten Blick. Also ich hätte gedacht, sie überlegen sich, was ist das aus den Toten auferstehen? Gehen zu Jesus, sagen, Jesus, was ist das aus den Toten auferstehen? Und Jesus gibt eine Antwort und sagt, alles klar, danke, die Frage ist geklärt, wir verstehen es jetzt. Es scheint so, als ob ihre Frage und das, was sie bewegt, oder das, was sie bewegt mit ihrer Frage, nichts zu tun hat, zumindest auf den ersten Blick nicht. Doch, hat was damit zu tun. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich euch auf etwas hinweisen. Ich bin froh, dass ich etwas Positives über die Jünger sagen kann. Schaut mal, was da steht. Und sie hielten das Wort fest. Welches Wort? Sie sollen es nicht sagen, ehe er auferstanden ist. In Lukas Parallelbericht können wir das Gleiche nachlesen. In Lukas 9, 36, das müssen wir jetzt nicht tun. Und dann heißt es, und sie verkündigten es nicht vorher. Sie erzählten es niemand vorher. Das heißt, Jesus gebot ihnen, erzählt es nicht weiter. Und was haben sie gemacht? Endlich haben sie gehorcht. Ich glaube, dass die Stimme schon einen Eindruck auf sie gemacht hat. Könnt ihr euch vorstellen, sie haben gerade vom Vater selbst gehört, auf ihn hört. Jetzt das Erste, was sie von Jesus hören, ist, erzählt es nicht weiter. Das saß tief. Das hat sie beeindruckt. Sie wussten also, auf jeden Fall, was wir nicht tun sollten, ist weitererzählen. Denn der Vater hat gesagt, wir sollen jetzt auf ihn hören, ehe er aus den Toten auferstanden ist. Also, das Schweigeverbot war klar. Sie müssen hören. Und das taten sie. Erstaunlicherweise und schön, endlich gehorchen sie. Endlich gibt es etwas Positives über die Jünger zu sagen. Endlich machen sie das, was Jesus will. Das ist schon das Einzigste in diesem Abschnitt. Ja, also sie sind gehorsam. Sie sollen nicht erzählen. Das ist nicht, wo ihr Unverständnis war. Wo lag das Unverständnis? Wo lag das Unverständnis? Das Unverständnis lag, ehe er aus den Toten auferstanden ist. Sie fragen sich, was ist denn das aus den Toten auferstehen? Markus schreibt uns, und sie besprachen sich untereinander. Sie diskutierten zu dritt, nicht zu zwölf, zu dritt. Sie reden, die gehen dann bergab und die denken, was meint er damit? Liebe Geschwister, wussten sie nicht, was aus den Toten auferstehen bedeutet? Lag es ein Mangel an Verständnis der Sprache? Der Begriff Totenauferstehung? Ich glaube eher nicht. Verstanden Sie das Konzept der Totenauferstehung nicht? Also was bedeutet Totenauferstehung? Man ist tot und dann steht man wieder auf. War das für Sie das unklar? Sie fragen sich, was ist das aus den Toten auferstehen? Ich bin mir sicher, dass das nicht das Problem war. Denn Sie waren von Kind auf durch die schriftgelehrten Pharisäer gelehrt worden, dass es eine Totenauferstehung gibt. Das war der Unterschied zwischen den Sadduzäern und den schriftgelehrten Pharisäern. Die einen glaubten nicht an die Totenauferstehung und die anderen glaubten an die Totenauferstehung. Und die Jünger waren so sehr von den Schriftgelehrten geprägt, dass sie in Bezug auf Elia sagen, warum sagen denn die Schriftgelehrten das? Warum lehren sie uns das? Warum lehren sie uns das? Geht mit mir in die Apostelgeschichte 22, nur ganz kurz. Apostelgeschichte 22. Sechs bis acht. Wo habe ich mich? Habe ich mich verschrieben? 23. Ich entschuldige mich. 23. Apostelgeschichte 23. Ich lese ab Vers 6. Da aber Paulus ist vor dem Hohen Rat und muss sich rechtfertigen. Für den Glauben, der wurde gefangen genommen. Und heißt es, da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Hohen Rat, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern, wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und den Sadduzäern und die Menge teilte sich, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekannten beides. Nebenbei, dass Paulus sehr raffiniert das hier gemacht hat. Er wusste, das sind Sadduzäer, er wusste, das sind Pharisäer und er wusste, sie wollen ihn an den Kragen und dann hat er ganz geschickt sie gegeneinander ausgespielt. Stand daneben und sie haben sich da die Köpfe eingeschlagen. Aber was war der Punkt? Die Sadduzäer, die glauben grundsätzlich nicht an die Totenauferstehung. Die schriftgelehrten Pharisäer, ja. Für sie ist das Konzept bekannt. Paulus sagt sogar, das ist die Hoffnung der schriftgelehrten Pharisäer. Wegen dieser Hoffnung werde ich hier angeklagt. Das heißt, das Verständnis von den Jüngern lag nicht, dass sie nicht das Konzept der Auferstehung kannten. Sie wussten, es kommt eine Zeit und dann gibt es eine Herrlichkeit, der Messias wird kommen und er wird sein Reich aufrichten und die Toten werden alle auferstehen und werden Anteil in diesem Reich haben. Das ist, was sie wussten. Das ist auch, was sie glaubten. Also, wo lag ihr Problem? Wo lag ihr Unverständnis? Wieso diskutierten die darüber und sagten, was ist das mit der Totenauferstehung? Was ist das? Wichtig ist, für sie war das Verständnis folgendes. Der Messias kommt. Und wenn er kommt, wird er ein glorreiches Reich aufrichten. Ein Friedensreich. Ein herrliches Reich. Und die Feinde werden alle weggetan. Und die ganze Nation werden strömen nach Israel. Und Israel wird das Narben der Erde sein. Und der Segen wird ausfließen überall. Und von Israel aus wird der Messias auf dem Thron regieren. Und die Toten werden Anteil haben. Auch die gestorben sind. Sie werden nicht tot bleiben. Sie werden auferstehen und werden an diesem herrlichen Reich des Messias teilhaben. Das ist ihr Verständnis gewesen. Jetzt passiert aber Folgendes. Jesus kommt und Gott offenbart ihnen und sagt, er ist der Christus. Und Gott sagt, auf ihn hört. Und jetzt sagt dieser Messias, ich muss sterben. Und sie denken, wie sterben? Warum sterben? Was erwarten sie? Ja, ein Reich. Sie erwarten auch eine Totenauferstehung. Aber sie erwarten nicht, dass der Messias sterben muss. Sie erwarten nicht die Auferstehung des Messias. Wozu auch? Wieso soll der Messias auferstehen? Wieso muss der Messias sterben? Darüber haben sie kein Verständnis. Sie fragen sich nicht, was ist Totenauferstehung, sondern sie fragen sich, von was für einer Totenauferstehung redet er da eigentlich? Von was für einer Totenauferstehung redet er? Wozu muss er sterben? Die können das überhaupt nicht einordnen. Und dann stellen sie eine merkwürdige Frage. Vers 11. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Schaut mal mit mir, was sie hier fragen. Ganz genau, müssen wir ganz genau hinschauen. Sie fragen, warum sagen die Schriftgelehrten? Erstmal, sehr raffiniert, wie sie es machen. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus wieder gefragt hat. Und zweimal ins Fettnäpfchen tappen, es reicht. Jetzt kommt Petrus nicht und sagt, ja, aber Elia muss doch zuerst kommen. Weil dann würde ich sagen, oh Petrus. Also, wie formuliert man das? Also, ich kenne einen Freund, der kennt einen anderen Freund, der hat gesagt, das ist nicht meine Meinung, es ist nicht unsere Meinung, das ist die Meinung der Schriftgelehrten, da sind sie aus dem Schneider. Jeder Tadel, jede Korrektur, Jesus korrigiert jetzt die Schriftgelehrten, nur nicht sie. Die haben genug Korrektur empfangen. Also fragen sie, warum eigentlich lehren die Schriftgelehrten aber das? Wenn du jetzt uns sowas erzählst, wir können das nicht verstehen. Warum sagen die Schriftgelehrten das? Das ist nicht schlecht, oder? Haben sich gut aus der Affäre gezogen. So, ich habe gehört, in der Gemeinde wird das gelehrt. Warum eigentlich? Und warum sagen sie in dieser Gemeinde das? Da steht man schön außerhalb und kein Problem. So, Jesus weiß, was sie hier tun. Also sie stellen nicht persönlich die Fragen und sagen, die Schriftgelehrten lehren etwas und wir bringen das nicht in Einklang. Wir können das nicht zusammenbringen. Was können sie nicht in Zusammenhang bringen? Sie sagen, dass wenn Elia zuerst kommen muss. Warum zuerst? Vor was zuerst? Jesus sagt, er ist der Messias. Und dann redet er von Totenauferstehung. Und in ihrem Verständnis ist, Jesus, die Totenauferstehung ist dann, wenn der Christus kommt und sein Reich aufrichtet. Und sie aber hören und wurden gelehrt von ihren Vätern, von den Schriftgelehrten, bevor das Reich aufgerichtet wird, bevor die Totenauferstehung stattfindet und die Herrlichkeit beginnt, muss Elia vorher kommen. Bevor all das passiert, was Sie in Ihrem Verständnis von der Endzeittheologie haben. Sie denken, wir wurden gelehrt, dass bevor dieses alles kommt, zuerst aber Elia kommt. Wie kommen Sie jetzt auf einmal auf Elia? Es ist nicht weit hergeholt, gell? Denn Sie haben ihn gerade gesehen. Sie haben ihn gerade auf dem Berg gesehen. Vielleicht haben Sie gedacht, ist jetzt Elia? Ach, war das vielleicht das Kommen des Elia? Ist er jetzt da? Ist jetzt das passiert? Ist gerade das passiert, was die Schriftgelehrten uns gelehrt haben, dass zuerst Elia kommen muss? Beginnt jetzt das glorreiche Reich? Werden jetzt gleich die Toten auferstehen? Jesus, meinst du das? Aber die Schwierigkeit ist doch die. Warum sollten sie aber schweigen bis zur Totenauferstehung? Warum? Und die können das nicht einkriegen in ihr Verständnis. Warum? Schaut mal, wann sollten sie das verkündigen, diese Herrlichkeit? Nachdem das Reich aufgestellt ist, nachdem der Messias sich zu Rechten gesetzt hat, nachdem die Herrlichkeit da ist, nachdem das alle Feinde weg sind, wozu sollen sie dann davon reden? Warum? Wieso nicht vorher? Wieso sollen sie nicht vorher dieses Zeugnis sagen? Dann muss man es doch erzählen, oder? Wenn alles fertig ist, warum muss man dann das Zeugnis erzählen? Und die sagen, wo stehen wir gerade? Wieso sollen wir davon nichts erzählen? Was ist das für eine Totenauferstehung? Von was für einer Totenauferstehung redest du, Jesus? Was ich euch damit zeigen möchte und sagen möchte, ihre Theologie, ihr Bibelverständnis, das, was sie von ihren Leitern, Predigern und Lehrern gelehrt worden sind über die Endzeit, war so anders, dass sie das, als Jesus mit ihnen redete, als Jesus handelte, sie überhaupt nicht verstanden, was eigentlich da passiert. Obwohl sie an ihn geglaubt haben. Was ist das? Wieso muss Elia vorher kommen? Zuerst, das heißt, dann wird etwas passieren und zuvor muss etwas anderes passieren. Und jetzt guckt mal mit mir die Antwort. Und die hat es in sich. Interessant, eine erstaunliche Antwort, die Jesus uns gibt. Vers 12. Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie stets über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, wie sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Die Antwort hat es in sich. Die ist erstaunlich. Und nicht so einfach. Er gibt ihnen eine Antwort. Und das erste Erstaunliche, was er sagt, ist, die Schriftgelehrten haben recht. Die fragen, warum lehren sie so komische Dinge dann überhaupt? Und Jesus sagt, nein, die haben recht. Elia muss zuerst kommen. Er muss zuerst kommen. Und dann sagt Jesus, was die Schriftgelehrten lehren. Elia muss zuerst kommen und stellt alle Dinge wieder her. Welche Dinge? Was haben sie denn die Schriftgelehrten gelehrt? Welche Dinge muss Elia wiederherstellen? Das Verständnis ist, bevor der Messias kommt, wird Elia kommen. Und der Dienst des Elia wird so sein, er wird alles wieder gut machen, wie es vorher war. Die Grenzen werden wiederhergestellt, das Reich, Israel, der Tempel, der Thron. Alles wird so sein, wie zur Zeit Davids oder Salomos. Elia wird sozusagen das Reich aufrichten und wem übergeben? Dem Messias. Meine Frage ist, wer wird das Reich aufrichten? Elia? Lehrt die Bibel, dass Elia alle Dinge wiederherstellen wird? Lehrt die Bibel, dass Elia alles neu machen wird? Das ist nicht die Schrift. Ich muss an dieser Stelle das Gott sagen, liebe Geschwister, es wundert mich nicht, dass die Juden bis heute genau das denken, dass bevor der Messias kommt, Elia vorher kommen muss. Und er wird alles wiederherstellen und dann wird der Messias kommen. Bis heute glauben viele Juden genau das. Deswegen ist Christus noch nicht gekommen, weil wer noch nicht gekommen ist? Elia, weil die Dinge sind noch nicht wiederhergestellt. Jerusalem ist noch eine Stätte des Kriegs. Da ist noch kein Frieden. Die Grenzen sind noch nicht da, wo sie sind. Das Land ist noch nicht da, wo das ist. Elia war noch nicht da. Elia muss zuerst kommen. Ich sage so, ich verstehe es, dass sie immer noch an dieser Tradition und an dieser Fabel festhalten. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Dass Christen heute genauso noch daran glauben. Dass Christen glauben, dass Elia noch kommen muss. Ihr wundert euch, aber das ist so. Und man sagt zum Beispiel, dass Johannes der Täufer der Vorläufer von Elia war. Ein Vorschatte des Elia. Er war nicht Elia, sondern er hat nur auf Elia hingewiesen. Aber was sagt die Schrift? Auf wen hat Johannes der Täufer hingewiesen? Auf Elia? Auf Jesus Christus? Woher kommt dieses Unverständnis? Woher kommt diese Theologie und diese Lehre? Freunde, genau aus dem gleichen Grund, aus dem gleichen Problem, wie die Jünger das hatten. Weil sie ein falsches Schriftverständnis hatten. Weil sie nicht verstanden, was da wirklich steht. Sie begriffen nicht, was bedeutet das, dass Elia kommt. Sie begriffen nicht, wie wird die Elia kommen. Sie verstanden nicht, welche Dinge wird er denn aufrichten. Und der Punkt ist der, diese Dinge geschahen unter ihnen, in ihrer Mitte, und sie haben das alles nicht gesehen. Dann haben sie auf dem Berg Verklärung Elia gesehen und sagen, oh, ist jetzt Elia da. Und Jesus erklärt ihnen, wie man richtig die Bibel lesen muss. Und er sagt, ihr versteht nicht die Totenauferstehung, weil ihr die Schrift nicht richtig versteht. Über Elia steht etwas geschrieben und über den Sohn des Menschen steht etwas geschrieben. Und er erklärt ihnen, wie man das verstehen muss, was da geschrieben steht. Er erklärt ihnen das hier in diesem Abschnitt. Deswegen halte ich ihn für so wichtig. Lass uns das kurz uns anschauen, wie er diese Antwort ihnen hier gibt. Also er beginnt und sagt, die Fragen, warum sagen die Schriftgelehrten, Elia muss kommen? Und er sagt ja erstmal, was richtig ist. Elia muss zwar kommen, da liegen sie nicht falsch. Wo liegen sie falsch? In dem Verständnis, wer Elia ist und was er tut. Was bedeutet, dass er alle Dinge wiederherstellen wird? Welche Dinge stellt er wieder her? Ich glaube, das ist wirklich schon ein, zwei Jahre her, als wir den Tod Johannes des Täufers und betrachtet haben, habe ich euch versucht aufzuzeigen, dass Johannes der Täufer der Elia ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich hoffe, wenn nicht, könnt ihr das gerne nochmal nachhören. Ich will es euch nochmal ganz kurz zusammenfassen und kurz sagen. Jesus Christus gibt das Zeugnis, dass Johannes der Täufer, er ist der Elia. Er gibt dieses Zeugnis den Jüngern und sagt, Matthäus 11 möchte ich euch nur ganz kurz diese Stelle vorlesen. Matthäus 11. Ab Vers 10. Johannes ist festgesetzt im Gefängnis, hat selbst etwas Zweifeln, ob Jesus wirklich der ist, von dem er die ganze Zeugnis abgelegt hat. Gut, dass er auch ein Mensch ist. Vers 10. Und Jesus gibt dieses Zeugnis über den Johannes den Täufer und sagt, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten von deinem Angesicht her, der deinen Weg von dir bereiten wird. Dann sagt er, das ist Maleachi 3, Vers 1 übrigens, wahrlich, ich sage euch, unter den Frauengeborenen ist keiner größer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber ist im Reich der Himmel ist größer als er. Das heißt, aber bei Gott sind alle gleich. Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen an sich. Was Jesus damit sagt ist, die glauben dem Johannes den Täufer nicht, sie glauben mir nicht, bis heute in der Art und Weise, wie sie das Reich Gottes lehren, wie sie das Reich Gottes erklären und wie sie meinen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Sie tun dem Gewalt an, sie verdrehen es, sie missbrauchen es. Sie haben kein Verständnis über das Reich Gottes. Vers 13. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Das heißt, die ganze Prophetie, alles was gesagt wurde, lief bis auf Johannes. Und mit Johannes begann sich das alles zu erfüllen. Und wenn ihr es annehmen wollt, und jetzt sagt Jesus, er weiß es, dass viele das hören und die würden es nicht verstehen, was Jesus gerade sagt. Und dann sagt er, und wenn ihr es annehmen wollt, und wenn ihr es nicht wollt, lasst es sein. Er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Jesus weiß, er wird sagen, Johannes ist der Elia, und die würden sagen, nö, das ist er nicht. Der wahre Elia wird erst später kommen. Und Jesus sagt, das muss man, dazu braucht man geistliche Ohren. Sein Vater hat über seinen Sohn Johannes geweissagt und gesagt, er wird kommen, beziehungsweise durch den Engel gesagt, im Geist und in der Kraft des Elia. Er wird in der gleichen Vollmacht und in der gleichen Autorität wirken wie Elia. Mit dem gleichen Geist gesalbt wie Elia. Und in der gleichen Kraft kommen wie Elia. Den gleichen Dienst tun wie Elia. Und Jesus sagt, Johannes der Täufer, er ist der Elia. Und die Jünger sagen, ja, warum sagen die Schriftgelehrten, dass er vorher kommen muss? Und Jesus sagt, natürlich muss er vorher kommen, denn er hat einen Dienst zu tun, nämlich alle Dinge wiederherzustellen. Aber welche Dinge musste der Elia wiederherstellen? Welche Dinge musste denn Johannes der Täufer wiederherstellen? Nicht das Reich, nicht den Thron, nicht die Grenzen, nicht die Römer waren sein Problem. Was musste er wiederherstellen? Welche alle Dinge? Als Jesus zu Johannes dem Täufer kommt an den Jordan und sich von ihm taufen lassen will. Johannes der Täufer wehrt und will ihn nicht taufen, gell? Und was sagt Jesus ihm? In Matthäus Kapitel 3, Vers 15. Jesus aber antwortet und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was sagt Jesus? Er sagt dem Johannes den Täufer: Johannes, lass uns das jetzt machen, denn es, ich lese nochmal vor, denn so gebührt es wem? Mir? Hätte Jesus sagen können, denn es gebührt mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, oder? Und was sagt er? Uns. Wen meint er mit uns? Uns alle? Er meint Johannes und sich. Er sagt, Johannes, wir beide müssen das tun, zu was wir bestimmt sind. Und zwar die Gerechtigkeit aufrichten. Alle Gerechtigkeit aufrichten. Du hast einen Teil dazu tun, damit die Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Ich habe meinen Teil zu tun, damit die Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Lass uns alles tun, was Gott dir und mir gesagt hat, was wir tun müssen. Und was hat Gott dem Johannes gesagt? Was muss er alles tun, damit Gerechtigkeit aufgerichtet wird? Was war die Aufgabe des Johannes? Die Buße predigen. Ich spare nicht. An diesem Punkt sparen wir nicht. Im Supermarkt sparen wir. Schlag mal mit mir Lukas 3. Lukas 3. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Welche alle Dinge muss er wiederherstellen? Was muss wieder sein, damit Christus kommen kann? Was muss vorher passieren, damit Christus wirken kann? Welche alle Dinge muss er wiederherstellen? Ich will andersrum sagen. Was war vorher nicht da? Kein Verständnis von Sünde. Vergessenheit des Gesetzes. Keine Ahnung, was gerecht oder ungerecht ist. Jeder lebte zwar religiös, aber jeder schummelte, jeder betrügte, jeder log, jeder stiehl. Man tat so, als ob man religiös ist, aber alle lebten in der Sünde. Und was war nicht da? Ein Herz, das bereit ist, Buße zu tun. Es gab keine Erkenntnis der Sünde. Und Gott sagt, Elia wird kommen und wird diese Dinge vorbereiten, damit der Christus kommen kann und sein Werk tun kann. Vorher muss Elia kommen und all diese Dinge muss er wiederherstellen, ein richtiges Herz wiederherstellen, die Wege ebnen, die Teller ebnen. Er muss die vorbereiten, dass die Menschen die Dinge, die sie brauchen, um Christus zu erkennen, dass die vorher passieren. Und Jesus sagt, das ist Johannes der Täufer gewesen. Das ist der Elia. Ich möchte euch noch als Beispiel vorlesen, Lukas 3, ab Vers 3. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das war seine Aufgabe. Wir verstehen, dass er kein Straßenarbeiter werden sollte. Sage ich immer wieder, aber das ist wichtig. Wir verstehen, dass Johannes nicht kam und dann angefangen hat, die Landschaft Jerusalems zu verändern, indem er einfach Berge platt machte, Täler mit Schutt und aufschüttete und Autobahnen baute. Wir verstehen, dass das nicht das gemeint ist. Es ging darum, den Weg zu ihrem Herzen zu ebnen, den Weg zu öffnen, damit die Botschaft ihr oder damit sie Christus erkennen konnten. Welche Dinge müssen passieren, damit Menschen diesen Messias erkennen? Und Johannes sagt, das Erste, schaut mal, Vers 7. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hingingen, um von ihm getauft zu werden. Nur nebenbei, das war so eine Mode. Jeder ging dahin. Und er dachte, voll gut, kann nicht schaden. Dann sind wir auch schön religiös. Schriftgelehrten, Pharisäer, alle gingen hin. Zöllner gingen hin, Soldaten gingen hin. Alle haben das getan. Kann ja nicht schaden. Und Johannes sprach zu ihnen Volksmengen, die hingingen, um von ihm getauft zu werden, Otterbrut. Ja, das ist alles andere als eine gute Einladung und Begrüßung, gell? Wie Lukas vorhin heute Morgen sagte. Hallo, ihr Otterbrut. Was Johannes damit sagt, ich weiß, wer ihr seid. Tut nicht so, als ob. Tut nicht so, als ob. Ich weiß, ihr kommt und lasst euch hier taufen, stellt euch als religiös dar, gottesfürchtig. Und ich kenne euer Herz. Und so werdet ihr Christus niemals erkennen. Mit dieser Herzenshaltung könnt ihr religiös tun, ihr werdet ihn nicht erkennen. Ihr werdet nicht verstehen, warum er leiden muss. Ihr werdet nicht verstehen, warum er verachtet werden muss. Und ihr werdet nicht verstehen, warum er sterben muss. Und ihr werdet nicht verstehen, warum er auferstehen muss. Mit eurer Herzenshaltung werdet ihr Christus nicht erkennen. Und deswegen sagte Otterbrut, wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Was bedeutet das? Welche Dinge müssen wiederhergestellt werden? Erstens, Erkenntnis, ich stehe unter dem Zorn Gottes. Ich stehe unter dem Zorn Gottes und ich werde nicht entfliehen, auch wenn ich ein Israelit bin. Und Johannes sagt zu ihnen, bringt nun der Buße würdige Früchte. So, zeigt ihr. Sagt nicht nur, Herr, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Tut nicht so, als ob. Wenn es euch wirklich trifft, wo sieht man das? Zeigt es in eurem Verhalten. Zeigt es in eurem Reden. Zeigt es in eurem Geben. Ihr könnt viel reden, aber euer Leben wird genau das Gegenteil zeigen. Er überführt sie ihrer Sündhaftigkeit. Darf ich so sagen, er stellt das Gesetz Mose wieder her. Denn es heißt in Malachi 3, das ist 23, gedenkt an das Gesetz des Mose und ich werde euch Elia schicken. Warum? Elia wird euch an das Gesetz Mose erinnern. Er wird diese Dinge wiederherstellen und euch sagen, was ist die Grundlage zur Erkenntnis des Sohnes Gottes? Das ist das Gesetz. Warum? Weil das Gesetz überführt uns von unserer Sünde. Aber wenn man das Gesetz nicht so gebraucht, dass es dich von Sünde überführt, sondern als etwas, was du halten kannst von Jugend auf, Elia wird das Gesetz so wieder gebrauchen, wie es gebraucht werden muss zur Überführung der Sünde und nicht dich als gerecht zu erklären, denn du bist nicht gerecht. Diese Dinge wird Elia wieder herstellen, den richtigen Gebrauch des Gesetzes. Und dann sagt er, und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, das heißt, denkt nicht nur bei euch selbst, rechtfertigt euch nicht selbst. Das ist nicht laut. Die können sagen, ja, rede ruhig. Aber innen drin sagen, ich gehöre zu Abraham, ich gehöre zu Israel, mir wird nichts passieren. Ich gehöre zur Gemeinde, ich bin ein Christ, kein Problem. Er sagt, denkt nicht bei euch selbst, wir haben Abraham zum Vater. Das ist unsere Garantie. Das ist unsere Rettung. Wir haben Abraham zum Vater. Was willst du eigentlich? Johannes sagt, nee, meine Freunde. Denn ich sage euch, dass Gott Abraham aus den Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel, die in die Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. An den Früchten wird man merken. Ihr könnt reden, ihr könnt glauben, ihr könnt so tun, als ob. Eure Werke werden aufzeigen, ob ihr echt seid oder nicht. Diese Dinge mussten vorher wiederherstellen. Und jetzt ganz ehrlich, und dann haben alle gute Werke getan und alle haben den Mose gehalten und alle haben ab dem Moment das Gesetz gehalten und waren gerechtfertigt. Von wegen. Mit jeder Predigt von Johannes merkten jeder immer mehr, ich bin eigentlich ein Sünder. Und dann heißt es, Vers 10, und die Volksmengen fragten und sprachen, was sollen wir denn tun? Ist gut, gell? Jetzt bringt das Gesetz und ihr sagt, was sollen wir tun? Er aber antwortet und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tu ebenso. Es kamen aber auch die Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten aber auch die Soldaten und sprachen, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit dem, was mit eurem sollt. Merkt ihr, was macht Elia hier? Was macht Johannes der Täufer hier? Er zeigt ihnen das Gesetz. Er zeigt ihnen die Gerechtigkeit. Er zeigt ihnen, wie lebt man gerecht. Und dann sagten sie, okay, ab heute machen wir es nie wieder. Und jetzt schaut mal Vers 15. Was bewirkte diese Predigt? Was bewirkte dieser Dienst? Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihrem Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei. Seht ihr das? Diese Predigt löste in ihnen eine Erwartung an Christus. Und sie dachten, vielleicht ist er es sogar. Was meint Jesus? Oder die Schriftgelehrten lehren, Elia wird kommen und wird alle Dinge herstellen. Und sie denken an ein irdisches, nationales Reich. Die Schrift aber sagt und Jesus erklärt, ja, Elia wird kommen. Und übrigens, das ist Johannes der Täufer. Und er wird auch alle Dinge herstellen. Aber nicht so, wie ihr versteht. Die Dinge sind es, eure Herzen wieder wiederherstellen. Die Herzen und das Verständnis auf die richtige Stelle stellen. Das ist, was damit gemeint ist, in Malachi 3, 23, glaube ich, gell? Wenn es heißt, und er wird die Herzen der Väter zu den Kindern und Kinder die Herzen zu den Vätern. Was meint er damit? In 1. Johannes, Kapitel 2, schreibt Johannes Folgendes. Ich lese euch das auch vor. Johannes erklärt uns, was damit gemeint ist. Ab Vers 12. Ich schreibe euch Kindern, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist, was in Malachi 3 geschrieben ist. Was wird mit den Herzen der Väter passieren und was wird mit den Herzen der Kinder passieren? Sie werden Christus erkennen. Sie werden erkennen, was es bedeutet, wer ist, was er getan hat, Sündenvergebung, Gerechtigkeit. Das werden sie erkennen und das wird was tun. Bevor der Christus kommt, wird Elia kommen, Johannes der Täufer, und wird diese Dinge wiederherstellen, damit sie das erkennen können. Väter und Kinder, von groß bis klein, können wir sagen. Von groß bis klein. Kehren wir zurück zu Markus 9. Wir müssen noch ein, zwei Sachen ganz kurz uns miteinander anschauen. Also, Sie können das nicht einordnen mit der Totenauferstehung. Warum? Wann? Elia muss doch vorher kommen. Und Jesus sagt, Freunde, richtig, Elia muss zuerst kommen. Und jetzt schaut mal, er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Richtig. Jesus sagt nicht damit, ja, Elia wird irgendwann mal kommen, die haben schon recht. Er sagt, grundsätzlich, die haben recht, er muss zuerst kommen. Aber jetzt lest mal mit mir weiter. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Wieso sagt er das? Die reden gerade über Elia, richtig? Und er sagt, und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Wie kommt er jetzt dazu? Er sagt, Freunde, richtig, Elia muss vorher kommen und er muss das tun, was er tun muss. Und jetzt überlegt mal, was wird das auslösen? Oder das Ganze passiert, was hier passiert, ist das, was in der Schrift steht. Dass Elia kommen muss und alle Dinge wiederherstellen, steht geschrieben. Und dass der Sohn des Menschen kommen wird und leiden muss, steht auch geschrieben. Es steht geschrieben, es ist nichts Neues. Es ist verkündigt, es ist bezeugt. Und wie steht es über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen. Ich hoffe, ich habe deswegen am Anfang gesagt, das ist heute eine schwere Predigt für mich, weil das kein einfacher Text ist. Das sind kleine Wörtchen, auf die wir achten müssen. Da steht, aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen. Warum sagt er, auch Elia ist gekommen? Wer ist auch gekommen? Der Sohn des Menschen. Er sagt nicht, ich sage euch auch, sondern auch Elia ist gekommen. Und nicht Elia ist nicht allein gekommen. Elia ist gekommen, aber auch er ist gekommen. Wer ist auch gekommen? Der Christus ist auch gekommen. Sie denken, das passiert alles in der Zukunft. Und Jesus sagt, sowohl Elia und der Christus ist schon da. Und wieso konnten sie ihn nicht erkennen? Geht mit mir noch eine Stelle in Matthäus Kapitel 17. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Botschaft, aber die werde ich in ein, zwei Sätzen euch sagen und dann hoffe ich, ist es klar. Matthäus 17, das ist der Parallelbericht. Ich lese euch ab, Vers 12. Ab Vers 10, dann hört ihr den Gedankengang. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern ihm getan, wie sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Ah, jetzt langsam dämmert es bei ihnen, es wird mehr Licht. Was sagt Jesus ihnen? Warum sagen die Schriftgelehrten, der Elia muss zuerst kommen? Und Jesus sagt, wisst ihr warum? Weil sie nicht wissen, weil sie die Schrift nicht verstehen. Sie haben nicht erkannt, dass er schon da ist. Und so wie sie nicht erkannten, dass Elia schon da ist, haben sie auch nicht erkannt, dass der Christus schon da ist. Und so, weil sie die Elia nicht erkannten. Und warum erkannten sie Elia nicht? Weil sie die Schrift nicht verstanden. Sie haben die Prophetie über Elia komplett falsch ausgelegt. Und darum haben sie mit ihm getan, wie sie wollten. Sie haben ihn umgebracht. Weil Elia oder Johannes der Täufer kam und hat gesagt, ihr könnt nicht stehlen, ihr könnt nicht lügen, ihr könnt nicht Götzendienst treiben, ihr könnt nicht Ehebruch treiben, ihr könnt nicht Inzucht treiben. Er hat ihnen das Gesetz vor Augen gemalt. Und was haben sie mit ihm getan? Umgebracht. Sie haben ihn umgebracht. Und Jesus sagt, genau so ist es mit Christus. Sie lesen, über den Christus steht geschrieben, über ihn steht alles geschrieben, bis sein Leiden und Sterben und Auferstehung, alles da. Aber sie haben ihn genauso nicht erkannt wie den Elia. Und sie werden genau das Gleiche mit ihm tun, mit dem Christus, wie mit Elia getan haben. Sie werden ihn umbringen. Warum? Warum? Weil sie die Schrift nicht verstanden haben. Und ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen. warum ich seit Jahren das predige, was ich predige und versuche euch vom Alten Testament zu zeigen, dass es da um Christus geht. Und man kann sagen, ah, Spitzfindigkeiten, überall nur Christus. Ich habe es euch gesagt, manche ist es langweilig, für manche ist es ein Ärgernis, manche sagen, das ist unnötig, das ist Spitzfindigkeit, das ist theologisches Gehabe. Nein. Ein falsches Verständnis der Schrift bringt uns dazu, das wahre Evangelium zu verleugnen. Das ist der Punkt. Warum haben Petrus und die Jünger Jesus so getadelt? Warum konnten sie sein Tun nicht verstehen? Weil sie die Schrift nicht verstanden. Jesus sieht es als notwendig, sie zum Vater zu bringen, damit der Vater ihn sagt, ihn hört. Dann sagt Jesus, okay, jetzt hört mir mal zu. So wie die Schriftgelehrten über Elia reden, über den Sohn des Menschen reden. Sie haben keine Ahnung. Sie verstehen nicht die Schrift. Es steht zwar geschrieben, aber sie erkennen es nicht. Und darum tun sie Gewalt dem Reich Gottes an. Sie machen aus dem Reich Gottes etwas, was es nicht ist. Sie machen daraus ein nationales Reich, ein irdisches Reich, ein politisches Reich. Die Grenzen und das Erbe und all das ist nicht das, vor wann es in der Schrift geschrieben steht. Und sie kämpfen für ein Reich und sie töten für ein Reich. Sie tun aber dem Reich Gottes dadurch Gewalt an. Wie tragisch ist das, wie tragisch ist das? Woher kommt dieses Unverständnis? Oder diese Haltung aus der Unverständnis der Schrift? Ich finde es erstaunlich. Ich finde es wirklich, nein, erstaunlich ist es nicht. Es tut in meinem Herzen weh. Und ich will nicht kleinlich sein. Aber Christen bezeugen Jesus Christus, bezeugen das Evangelium. Und dann kommen wir an solche Stellen und dann sagen sie, hier steht, dass Elia noch kommen muss. Und sie warten auf einen Elia, bis Christus kommt. Und wenn Elia vorher nicht da ist, kann Christus noch nicht kommen. Und er wird alle Dinge wiederherstellen, so wie die Schrift es sagt. Und sind stolz darauf, dass die Schrift wörtlich nehmen. Und Jesus sagt zu den Jüngern, passt auf, ich bringe euch bei, wie man die Schrift liest. Und er korrigiert sie. Er sagt, so wie die schriftgelehrten Pharisäer euch das Reich Gottes gelehrt haben, das stimmt nicht. Ich hoffe, ihr versteht's. Warum dieses Ereignis der Bergverklärung? Warum dürfen sie so ein Privileg erleben? Nur weil Jesus gesagt hat, ich zeige euch mal was Schönes, weil jetzt, was er ihnen beibringt, so anders ist, so entgegengesetzt dem, was sie bis jetzt alle gelernt und wie sie aufgewachsen, von ihrem Glauben, von ihrer Theologie. Es wird so anders sein, dass sie so ein prägendes Erlebnis haben müssen. Auf ihn müsst ihr hören. Er wird euch lehren, wie man Mose versteht. Er wird euch lehren, wie man die Propheten versteht. Hört auf ihn bitte. Denn der Punkt ist der, und damit schließe ich, Apostelgeschichte 3. Oh Mann. Und wieder mal bewiesen, gell? Apostelgeschichte 3. Vers 22. Einen Propheten wird der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Versteht ihr, warum die Dringlichkeit so da ist? Wer Christus und der Lehre, wie er das Reich Gottes lehrt, nicht glaubt, er wird ausgerottet werden aus dem Volk. Das ist nicht weniger als heilsentscheidend und keine Spielerei irgendeiner Theologie. Es ist heilsentscheidend, denn er lehrt, wie man in das Reich Gottes hineinkommt. Er lehrt, welches Reich man erben wird, auf welchem Weg man hineinkommt. Und dieser Weg geht durch das Kreuz. Durchs Kreuz. Amen.